Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Grüß Gott den Jugendlichen und den Junggebliebenen. Im Hintergrund laufen Bilder von meinem Kloster Heiligenkreuz durch, wo ich seit 1999 nicht nur Dekan der Hochschule, sondern auch Jugendseelsorger sein darf und die Freude habe, dass unser Kloster mit sehr vielen geistlichen Berufungen gesegnet ist. Wir haben uns in den letzten 12 Jahren verdoppelt auf 82. Wir haben aber auch aus der Jugendseelsorge viele, viele Berufungen zur Ehe. Also ich hatte einmal die Freude, gleichsam eine Bestätigung vom lieben Gott für unsere Jugendarbeit zu bekommen, dass nämlich in einem Jahr 7 junge Männer eingetreten sind. Viele sind über Jugendvigil und andere Jugendveranstaltungen in Kontakt mit dem Kloster gekommen. Und im selben Jahr durfte ich 7 Hochzeiten halten von Paaren, die eben auch über Heiligenkreuz sich kennengelernt haben oder zusammengefügt worden sind. Sie ist nämlich Jugendseelsorge vor allem das, dass wir junge Menschen in Kontakt bringen mit Gott, dass sie von Gott berührt werden, dass sie Gott lieben, zu lieben beginnen, dass sie sich in Gott verlieben. Und wenn das dann geschehen ist, dann läuft alles andere schon ganz von selbst. Meine Aufgabe hier ist es aber, euch dazu zu ermutigen, die Apostel des 21. Jahrhunderts oder sogar des 3. Jahrtausends zu werden, wie das Papst Johannes Paul II. Auf dem großen Weltjugendtreffen im Jahr 2000 in Rom in Tor Vergata uns zugerufen hat. Werdet Apostel des 3. Jahrtausends. Ich glaube, es ist heute ganz wichtig, und jetzt meine ich vor allem die Jungen und die Junggebliebenen, dass wir das Christentum nicht als etwas Privates ansehen. Hauptsache, mir geht es gut mit meinem Jesus. Wie wunderbar, mein Jesus für mich. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht es über. Also wenn du wirklich Gott liebst, wenn du den unendlichen Gott liebst, diesen Gott, der nicht zufrieden ist, sich in enge Grenzen sperren zu lassen, sondern der überquillt aus Liebe, wenn du wirklich erfüllt bist von der Liebe Gottes, dann wird es dich drängen, diese Liebe hinauszutragen und zu verkünden. Caritas urget nos, sagt der heilige Apostel Paulus. Wer von euch hat Latein? Na Gott sei Dank, ja, wow, super, das ist toll, ja. Eben, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wie man ohne Latein überhaupt leben kann, ja. Da hätte ich jeden Tag in der Früh schon, wenn ich mir in den Spiegel schaue, Depressionen, nicht um Gottes Willen, wie kann ich ohne Latein leben? Also wir beten ja alles Latein und es ist eine Sprache, von der natürlich viel Kultur ausgeht und auch sehr viel logisches Denken. Also eine Sprache, die, wenn man sie lernt, wirklich sehr, wo man sehr viel davon hat. Also, Caritas urget nos, das heißt auf Deutsch, die Liebe drängt uns. Die Liebe drängt uns, Christus hinauszutragen. Am 5. September haben wir das Fest der seligen Mutter Teresa von Kalkutta gefeiert. Ich hatte 1988 am 15. März die große Freude, damals war ich Diakon, wenige Wochen vor meiner Priesterweihe, damals war ich noch 30 Kilo leichter, also ich war wie ein Zahnstocher, so dünn war ich damals. Ja, das hat sich in den letzten 30 Jahren dann halt geändert. Also auf jeden Fall, damals hatte ich die Freude, Mutter Teresa von Kalkutta mit dem Auto von Wien abholen zu dürfen. Heiligenkreuz liegt ja gleich neben Wien im Wienerwald. Habe sie nach Heiligenkreuz gebracht, dann war eine große Jugendmesse. Und sie hat am Schluss dann eine Ansprache gehalten und dann durfte ich sie nachher wieder nach Wien zurückchauffieren. Diese 6 Stunden an der Seite einer Seligen sind mir unvergesslich. Mutter Teresa war durch und durch eine Apostelin. Auch am Schluss dann, wie ich mich verabschiedet habe, das habe ich auch mein ganzes Leben nie vergessen, da hat sie mir einen Sack wunderbare Medaillen in die Hand gedrückt. Es war später am Abend schon in Wien, vor diesem Kloster, wo ihre Schwestern da die Obdachlosen betreut haben, hat sie mir einen Sack wunderbare Medaillen in die Hand gedrückt und hat gesagt, I will pray for you, that you will become a good priest. Also ich werde für dich beten, dass du ein guter Priester wirst. 6 Wochen vor meiner Priesterweihe und das hat mich in den 24 Jahren meines Priestertums immer gestärkt und gehalten, dass eine Heilige für mich betet. Aber das Schöne war, dass Mutter Teresa bei ihrer Ansprache in unserer Abteikirche vor 2000 Jugendlichen sich auf das Evangelium von der Verkündigung bezogen hat. Maria empfängt Jesus in sich. Maria wird zur Mutter Gottes. Sie hat das einzigartige Privileg, Jesus in sich zu tragen. Und dann hat Mutter Teresa gesagt, And what did Mary do? Was hat sie dann getan? Sie hat sich nicht niedergesetzt und gesagt, ach, wie schön, Jesus für mich, Halleluja. Ja, ich habe eine wunderbare, charismatische Christuserfahrung. Mir geht so gut mit meinem Jesus. Nein, wenn Sie das Evangelium lesen, sobald sie Jesus in sich empfangen hat, macht sie sich auf und eilt in das Bergland von Judäa zu ihrer Verwandten Elisabeth, weil sie gehört hat, dass die schon, obwohl sie alt und unfruchtbar ist, im sechsten Monat schwanger ist. Sie eilt in das Bergland von Judäa. Und ich glaube, Mutter Teresa hat recht, wenn sie sagt, do this after every Holy Communion. Tu das nach jeder heiligen Kommunion. Sie kennen alle diese McDonald's oder diese auch Burger King, gibt es das auch, diese Drive-In-Stationen. Bitte, es ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, nicht? Man fährt da mit dem Auto vorbei, zum Beispiel wenn ich in Wien bin, bei irgendwelchen Jugendlichen oder so, dann hat man irgendwelche Abendveranstaltungen, man redet irgendwo, meistens gibt es dann nur so Liebdauerbrötchen, ich komme oft nicht zum Essen und zum Trinken, weil die Leute dauernd irgendwas wollen und so weiter. Dann setze ich mich ins Auto, fahre zurück und beim Zurückfahren aus Wien raus, da gibt es einen McDonald's, ja, einen Drive-In. Also wenn es geht, gehe ich rein. Ich war auch schon mit den Äbten drinnen und vor einigen Tagen am Montag war ich mit 3 Mitbrüdern drinnen. Da schauen immer alle so, oh, wandelnde Pinguine, nicht? Das ist aber ein gutes Apostolat, weil es kommt meistens irgendwer daher nicht und fragt dann irgendwas und will irgendwas oder die Leute schauen also durchaus freundlich, muss ich auch dazu sagen, nicht? Wenn man schon so fesch angezogen ist wie wir, nicht so ein Gewand, was so schlank macht, nicht? Also mit Streifen nach unten, nicht? Und wo beides gemischt ist, die schwarze Seriosität und zugleich der Weiß, die weiße Lebensfreude, nicht? Und die Farbe auch der Unschuld, die zumindest ein Optativ für uns Mönche ist. Also auf jeden Fall ist da, wenn man so ein Gewand hat, sollte man auf keinen Fall verstecken. Außerdem ist es geweiht und nach der Legende, nach der Tradition hat die Mutter Gottes persönlich das schwarz-weiße Gewand dem heiligen Abt Alberich im 12. Jahrhundert übergeben. Auf jeden Fall fahre ich da aber manchmal nur das Drive-In. Ja, man fährt vorbei, dann bestellt man, sagt man seine Bestellung rein, ein Big Mac-Menü. Ja, kennen Sie das? Na sehen Sie, das spricht für Sie. Ja? Also wir haben ja auch Leute mit Kultur, nicht? Also die kennen keinen McDonald's, aber es schmeckt gut. Ja? Also so einmal im Monat hält man es aus, ja? Also ist nicht schlecht. Also auf jeden Fall sagt man rein, also mein Big Mac Menü, ne? Und dann wird einem das, dann fahrt man weiter vor und dann wird einem das von meistens einer Ausländerin oder einem Ausländer, also der nicht gut Deutsch kann, wird einem das dann irgendwie dann reingeschoben ins Auto. Die schauen dann immer so, meistens sind die ganz freundlich, ja, auch wenn das Muslime sind und meistens oft so bei uns aus Serbien und so, also die auch, die sich freuen, wenn sie mal einen Priester sehen und dann sagt man immer ja, Dobro Jutro oder Laku Noce und so weiter und so, merkt man gleich, dass die aus Serbien sind oder so. Auf jeden Fall, dann lässt man das ein, fährt man weiter und man ist gestärkt. Ich möchte das mit der Heiligen Kommunion vergleichen. Die Heilige Messe ist auch ein Drive-In, ja. Also die Heilige Messe hat auch den Zweck, uns zu stärken für das Leben draußen. Ja? Alle Sakramente haben ihr Schwergewicht darin, dass sie uns Kraft geben für unser tägliches Leben. Wir haben heute so die Mentalität, wenn ich in die Kirche gehe, dann ist das etwas in sich. Ja? Ist auch richtig. Ja? Wir treten jedes Mal, wenn wir in die Kirche gehen, da sind wir im Himmel, im Thronsaal Gottes, in der Gegenwart jetzt eben Gottes. Aber der Schwerpunkt dieser Feier, wo ich mit dem Wort Gottes gesättigt werde und wo ich dann mit dem Sakrament leibhaft mich mit Christus verbinden darf in der Heiligen Kommunion, der Schwerpunkt ist dann eine Stärkung für draußen. Es geht ja weiter. Und am Schluss der Heiligen Messe, ich habe das schon dutzende Male in Katechesen eben jetzt auch thematisiert und auch karikiert, am Schluss der Heiligen Messe heißt es, ite missa est. Davon kommt ja das Wort Messe, vom letzten Wort, das der Priester bei der Messe gesagt hat. Ite missa est. Das ist eine altertümliche lateinische Form. Missa, missio, ist die Sendung. Ite ist ein Befehl. Jawohl, ich bin der da links unten. Ja. Ite missa est, ja. Geht, das ist ein Auftrag. Ja. Geht, missa est, ihr habt eine Sendung. Die deutsche Übersetzung ist meines Erachtens katastrophal. Erstens das altertümliche Deutsch, das darf in der Liturgie natürlich sein, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, dass man sowas nicht sagt, nicht? Also keine Mutter sagt zu ihren Kindern, gehet in die Schule, ja? Gehet hin in Frieden, nicht? Steht nicht im lateinischen Text, ja? Da steht, gehet hin, es ist Sendung. Auf Wienerisch sage ich immer, geht's endlich, schaut's, dass weiterkommt, verstehen Sie das? Schaut's, dass weiterkommt, raus mit euch, ihr habt eine Sendung. Und das entspricht genau dem, was Christus am letzten Tag seines Aufenthalts hier auf Erden schon in verklärter Weise, er war von den Toten auferstanden und dann durch 40 Tage den Jüngern leibhaft sichtbar, in verklärter Weise freilich eben jetzt erschienen, bevor er in den Himmel auffahrt, sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Sehr interessant, wenn man, das ist das Testament des Herrn, das sind seine letzten Worte. Ich glaube, man muss das abschalten, weil das lenkt. Hört sie mir eh zu? Oder schaut sie da nur meine, die Fotos dort an? Ja? Das sind unsere Vietnamesen. Okay, gut. Also gut, ja. Also auf jeden Fall, es sind lauter Aktivitäten. Jesus sagt, geht, lehrt, tauft. Ja? Er sagt nicht, sitzt. Die Kirche der letzten Jahre hat sich ja in eine Kirche der Sitzungen verwandelt. Wir haben lauter Gremien gebildet, Gremien und Räte, das heißt übrigens auf Russisch Sowjet. Ja. Die Sowjetunion war die Räteunion. Und in gewisser Weise sind wir in der Kirche auch so eine Art Sowjetunion geworden. Pfarrgemeinderat, Pastoralrat, Unterausschuss, Oberausschuss, Nebenausschuss, ja, Querausschuss, ja, Querverbindungsausschuss, Ökumeneausschuss zwischen den einzelnen Gruppen des Pfarrgemeinderates und so weiter und so fort. Ja, es hat viel Gutes auch an sich. Ich muss sagen, ich war Pfarrer und ich habe diese Gruppen auch, also diese Gremien auch durchaus, die kann man auch richtig, das kann auch richtig sein. Wenn die richtigen Leute drin sind, funktioniert alles. Ja, das muss man wirklich sagen, dann geht's gut. Kommt immer auf die innere Einstellung an, derer, die dort eben dabei sind. Bloße Struktur allein hat die Kirche noch nie gerettet. Ja, bloße Struktur allein. Es kommt immer auf die Herzensbildung, auf die Frömmigkeit, auf die Gläubigkeit, auf die Bereitschaft eben jetzt an, wirklich dem Evangelium zu folgen und wirklich, im Fall der Pfarrgemeinderäte, mit dem geweihten Amt hier jetzt eben demütig zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall, es geht darum, dass wir nicht eine Kirche des Sitzens werden. Es ist ja wirklich, wir sitzen dauernd. Wir nennen das dann auch Sitzungen. Und heute in der Welt draußen ist es ja überhaupt auch arg geworden. Darum haben wir in unserem Kloster auch, also weil der heilige Benedikt, nach dessen Regel wir Zisterzienser auch leben, wir sind ja reformierte Benediktiner, da fasst man die Regel mit Recht unter dem Wort zusammen, ora et labora, bete und arbeite. Und das hat sich eben in den letzten Jahrzehnten dramatisch geändert. Wir sind in einer Welt, wo man körperliche Arbeit kaum nicht mehr kennt. Schon nicht mehr kennt. Wie ich Pfarrer war, da habe ich einen Garten gehabt, da konnte ich herumarbeiten. Der war überschaubar, das hat mir riesige Freude gemacht. Da bin ich ins Kloster zurückgekommen, riesiger Klostergarten. Dafür haben wir natürlich Maschinen. Dann habe ich 1998, wie ich wieder im Kloster zurück war, habe ich den Gartenmeister gebeten, ich möchte was arbeiten im Kloster. Dann hat er mal einen Spaten in die Hand gedrückt und ich habe am ganzen Samstagnachmittag habe ich umgegraben. Ja, es war toll, die Sonne hat geschienen und ich habe dann ungefähr, so ich weiß nicht, 5x5 Quadratmeter, nicht, also nach 3 Stunden, habe Blasen auf die Hände gehabt. Es war super, es war toll, aber nur bis am Montag. Weil am Montag ist dann der Gärtner gekommen mit so einer Häckselmaschine und hat das, wo ich über 3 Stunden gearbeitet habe, in 3 Minuten durchgefräst und den restlichen Acker auch dazu. Ja. Da ist mir bewusst geworden, das kann es nicht sein. Ja. Wir sind in einer völlig veränderten Arbeitssituation. Das war dann der Grund, warum ich im Kloster im Jahr 2000 dann übrigens mit Florian Henkel-Donnersmarck, dem Oscar-Drehbuchregisseur von Das Leben der Anderen, ein Fitnesscenter gegründet habe, weil man einen Ausgleich braucht. Ich sitze im Durchschnitt an die 8 bis 10 Stunden am Tag vor dem Computer. Ich bin 3 Stunden beim Chorgebet. Ja. Wir haben zwar Schwielen auf den Knien, aber sonst nirgends. Ja. Und am Hintern halt, vom Sitzen. Ne. also wenn der Schreibtischsessel nicht. Also man muss irgendeinen körperlichen Ausgleich haben, weil wir eben wirklich, der liebe Gott hat uns als Leib und Seele geschaffen. Ich habe auch in meinen Büchern, gerade in dem einen Buch da, Wer glaubt, wird selig, also 2 Kapitel über fit vor Gott. Nicht fit for fun, sondern fit vor Gott. Also wir müssen auch unseren Körper in unsere Spiritualität und in unsere Frömmigkeit integrieren. Der heilige Paulus, der große Missionar, dem wir eben verdanken, dass das Christentum nach Europa gegangen ist, der hat das begriffen. Damals gab es natürlich weder Flugzeug noch Schiff, also Schiffe schon, das hat er auch verwendet, noch sonst diese heutigen Reisemöglichkeiten. Der war zu Fuß unterwegs. Und Jesus ist auch dauernd herumgelaufen. Er war dauernd unterwegs. Die Apostel, die Jünger sind ihm nachgefolgt, im wörtlichen Sinn. Die sind hinter ihm hergegangen. Die waren dauernd unterwegs. Jesus wird unterwegs auch einmal sagen, die Füchse haben ihre Gruben. Die Vögel haben ihre Nester. Der Menschensohn aber hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir sind heute eine Kirche geworden, die sich oft verbunkert, die in der Sakristei versteckt, ja, und dann darauf schimpft, dass es in der Welt so schlecht ist. Man muss wirklich gehen, das ist der Wille und der Auftrag des Herrn. Ite missa est. Geht, ihr habt eine Sendung. Er hat das Christentum nicht als eine Religion einer privaten Elite konzipiert. Unser Herr Jesus Christus möchte alle Menschen mit seiner Liebe berühren. Und er ist unglücklich, solange so viele Menschen, wie es heute ist, noch nichts eben jetzt von ihm gehört haben. Ich möchte also euch einladen, Apostel zu werden. Da gibt es einige Hürden, die zu überwinden sind. Das eine ist die Hürde der Gleichgültigkeit. Ich glaube, ihr, die ihr hier sitzt, seid keine Leute, die gleichgültig sind gegenüber dem Glauben, sonst würdet ihr das nicht auf euch genommen haben, hierher zu kommen. Ich glaube, euch ist auch bewusst, dass das Christentum nicht eine Religion ist wie alle anderen. Und dass das Slogan, den der Preußenkönig Friedrich ausgegeben hat, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, nicht funktioniert. Wenn es eine Ewigkeit gibt, wenn es eine Erlösung gibt, wenn es eine Gemeinschaft mit Gott gibt, dann wird die nicht dadurch erreicht, dass man den Koran befolgt, nicht dadurch erreicht, dass man buddhistisch gut sich ins Nirvana meditiert, nicht dadurch erreicht, dass man irgendwelche religiösen Kulten und Riten vollzieht, sondern unser christlicher Glaube lehrt uns, dass alle nur deshalb Zugang in die Ewigkeit Gottes haben, weil Christus für alle Menschen gestorben ist. Das muss man so wirklich deutlich sagen. Ich sage es auch immer ganz konkret so, wenn Mohammed in den Himmel kommt, und wir beten, dass alle in den Himmel kommen, Fatima hat uns das, die Mutter Gottes, sogar gelehrt, wir wollen, dass alle in den Himmel kommen, weil Jesus wollte, dass alle in den Himmel kommen, gibt aber keine Garantie dafür, weil wir mitarbeiten müssen damit. Also wenn jemand in den Himmel kommt, ob das jetzt Mohammed oder Buddha sei, dann eben deshalb, weil Christus auch für ihn gestorben ist. Das muss man ganz deutlich sagen, gegen jeden Religionspluralismus, wie wir ihn heute haben. Das ist der Anspruch des Christentums, der unaufgebbar ist, unverzichtbar ist. Sonst können wir unsere Koffer einpacken und können irgendwie auch Om zu schreien beginnen, um uns irgendwelche psychischen Zustände eben herbeizumeditieren, die wir dann eben als religiöse Erfahrungen ausgeben. Nein, wir müssen Christus verkündigen, weil er der einzige Retter der Welt ist. Der Apostel Paulus, und man muss sich das auch konkret anschauen, die Apostel sind ja alle, ein Apostelfest feiern wir immer in blutroter Farbe, weil alle Apostel für Christus gestorben sind. Also die haben das nicht, Jesus ist einer von den vielen Rabbis und ein irgendwer neben anderen, sondern für die war klar eben jetzt, Christus allein. Und für diesen Christus gebe ich mein Leben, weil es ihm um alle Menschen jetzt eben geht. Und der Apostel Paulus eben jetzt sagt, ein Zwang liegt auf mir, ich kann gar nicht anders, als das Evangelium zu verkünden. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Aber jetzt kommen die psychologischen Probleme. Das eine war das theologische Problem, das wir heute haben. Nicht? Also dass man so, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, was aber nicht funktioniert. Also jetzt kommen die psychologischen Probleme und da gibt es etwas ganz Gefährliches, das ist die Feigheit, das ist die Scham, das ist die Scham. Wie ich gläubig geworden bin mit 17 Jahren, da war mir klar, ich muss Farbe jetzt bekennen, in der Schulklasse, in der Schule und so weiter, muss Farbe bekennen. Und da gab es eine Situation, wo mir das besonders klar geworden ist, wo ich dann am Anfang immer einen hochroten Kopf hatte. Wir sind dann nämlich auf dem Schulweg, bin immer so mit einer Clique gegangen. Auf dem Schulweg sind wir an einer Kirche vorbeigegangen. Und ich habe mir das vorgenommen, jedes Mal, wenn ich dort vorbeigehe, mache ich ein Kreuzzeichen. Und dann gehst du mit den anderen da, und auf einmal macht, ich habe damals nicht Karl geheißen, das ist mein Ordensname, den ich bekommen habe in Verehrung und Bewunderung für Papst Johannes Paul II., der Karol Wojtyła geheißen hat. Ich habe damals Josef geheißen und meine Schulkollegen haben Joe und Beppo und Joshi zu mir gesagt. Und auf jeden Fall, auf einmal macht der Joshi ein Kreuzzeichen. Habe ich einen roten Kopf bekommen. Ist mir nicht leicht gefallen. Aber ist dann immer leichter geworden, sich zu deklarieren. Wir schämen uns heute in der Öffentlichkeit, unseren Glauben zu zeigen. Ich weiß schon, bei den Jugendlichen ist das so, wenn man am Weltjugendtreffen ist in Madrid, 1,8 oder 2 Millionen eben jetzt andersgläubige, also gleichgläubige Jugendliche, man ist ganz eins, ja, bitte, da gab es in Madrid auch erstmals diese Begegnung eben mit den Demonstranten, die oft sehr gehässig waren, aber trotzdem nicht, man ist so vereint oder man war auf irgendeinem Prayer Festival. Und dann laufen die Jugendlichen natürlich problemlos mit T-Shirts herum, wo oben steht, Jesus ist cool, ja, und so weiter und so fort. Das ist dort kein Problem. Aber trag dasselbe T-Shirt dann mal in deiner Schule. Ja. Also wo du dann die Minderheit der Minderheiten bist. Und wo alle dich vielleicht eh schon belächeln, weil sie wissen, dass du jetzt eben gläubig bist und dass du betest. Die Scham, die Feigheit, die Menschenfurcht, das ist ein großes Gift. Denn wir gehen gerne mit der Masse. Konrad Lorenz hat ja die Situation von 1938, nicht, wo es dieser kleinen Clique eben jetzt der Nationalsozialisten gelungen ist, den ganzen Staat eben in die Hand zu bekommen, Staaten und mit Terror zu überziehen, dann mit Terror und das mit einer geschickten Propaganda, Massenpropaganda eben gemacht haben. Er hat eben gesagt für diese Situation von 1933 bis 1945, wenn die Trompete schallt, ist der Verstand in der Trompete. Ja. Und das haben wir heute auch, diese Situation. Nicht? Also die Trompete schallt. Ja. Also vergiss auf Gott, lebe ohne Gott, lebe dein Leben. Christentum ist nichts mehr, ist nicht cool und out und so weiter und so fort. Und in diese Richtung schallt die Trompete. Und da ist es, glaube ich, also wirklich wichtig, dass wir diese Situation überwinden, die wir in uns selbst haben. Dazu brauchen wir die Gnade Gottes. Und jeder einmal dort das, wo er kann. Also ich fordere nicht von den Jugendlichen, dass sie sofort eben mit Jesus ist cool Leibchen in die Schule gehen. Ja? Aber dort, wo sie mal gefragt werden, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich war da bei so einem katholischen Kongress. Was? Und so weiter. Ja? Also dass man dann mal wirklich, wenn es dazu kommt, dass man Farbe, jeder so, wie er kann. Jeder mal so, wie er kann. Aber es soll wirklich auch etwas kosten. Das ist ganz wichtig. Diese Situation der Verschämtheit im Glauben ist ja eine typisch europäische Situation. Die gibt es auf der ganzen Welt sonst nirgends. Wenn Sie nach Afrika, in die dritte Welt kommen, Südamerika, wenn Sie in die USA kommen, die hatten keine Aufklärung, die hatten keine Religionskriege, wie wir das gehabt haben. Seit der Aufklärung wird bei uns die Kirche gebasht und der katholische Glaube gebasht, ja, und für alles Böse verantwortlich gemacht. Ja. Wir hatten totalitäre Regime, Nationalsozialismus, dann eben die staatliche Diktatur des Kommunismus, also in weiten Teilen Europas auch, wo jetzt eben massiv gegen das Christentum gekämpft worden ist. Und deshalb auch diese Situation der Privatisierung des Glaubens und des Verschämtseins in Glaubensfragen. Mir ist es in den Vereinigten Staaten, also in den Vereinigten Staaten als Priester zu gehen, das ist echt super. Ja, wenn du in Wien gehst, bitte, mittlerweile hat es sich ein bisschen geändert auch in Wien, weil wir Heiligenkreuzer Mönche so bekannt geworden sind. Aber früher bist du in Wien, wenn ich an die Uni gegangen bin, da haben mich die Leute immer so angeschaut. Ja, hemmungsloses Starren, ja, was ist denn das? Ja, also 1,90 Meter schwarz-weiß Pinguin, kann es nicht sein, vielleicht ein Zebra oder sonst was. Nicht so auf die Art, ne? Es hat sich mittlerweile geändert, also die Leute sind jetzt sehr freundlich, weil sie eben Heiligenkreuz sympathisch finden, was auch sehr schön ist. Aber trotzdem gibt es manchmal Situationen, also wo man sich noch sehr angestarrt und komisch jetzt eben vorkommt. In den Vereinigten Staaten nicht. Und da schauen die Leute und immer, oh, God bless you, Father, God bless you und so weiter von Weitem schon. Meinem Bruder, waren wir in den Südstaaten, mein Bruder waren wir einkaufen und der hat gesagt, sogar bei der Kasse, da war ich nicht dabei, aber bei der Kasse da hat er in seiner Brieftasche hat er ein Herz-Jesu-Bild drinnen gehabt und die Kassierin hat das gesehen und hat dann gesagt zu ihm, God bless you, wie sie das in der Brieftasche gesehen hat. Das wäre bei uns unvorstellbar. Stellen Sie sich vor, beim Lidl, die Verkäuferin sagt zu ihm, Gott segne dich. Ja? Wäre undenkbar bei uns. Ja? Weil eben der Glaube so weggedrängt ist aus der Öffentlichkeit. Und hier müssen wir eben jetzt wirklich ein Gegengewicht schaffen. Wir dürfen unseren Glauben nicht verstecken. Wir brauchen also eine Unverschämtheit. Also keine Schamhaftigkeit, sondern eine Unverschämtheit, unseren Glauben eben jetzt hinauszutragen. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja, lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und das habe ich auch immer gemerkt. Also wenn man die Leute sagt, ja, in meinem Beruf, ich habe einen Architekten zum Beispiel, der schon also seit seiner Jugend zu mir beichten kommt, zwischen gut verheiratet ist, in einer Megafirma eine gute Position hat, der deklariert, der Christ ist. Ne? Und das wissen dort alle. Und er sagt immer, ich bekomme immer mehr Respekt im Laufe der Zeit dafür. So wie wir es schon in der Antike hatten, nicht? Da schreibt der Plinius über die Christen, da schreibt er an den Kaiser Trajan, nicht? Also, dass ihm die Christen angezeigt worden sind. Und dann schreibt er, das sind eigentlich respektvolle Leute. Die betrügen nicht, die lügen nicht, die stehlen nicht. Ja, also das sind ehrliche Leute. Ich glaube, dass eben jetzt die Qualität des Christlichen eigentlich anerkannt wird. Aber nur wir haben die Feigheit im Augenblick leider zu stark, das nach außen hin zu deklarieren. Dann brauchen wir auch noch eine sportliche Kühnheit. Ja? Also wir brauchen einen gewissen Elan in der Kirche. Wir brauchen auch neue Ideen, um apostolisch tätig zu sein. Da bin ich froh, dass es schon so viele katholische Medien mittlerweile gibt, dass da schon einiges läuft, aber wir würden noch viel mehr brauchen. Wir machen nächstes Jahr in Heiligenkreuz eine Konferenz mit dem Vatikan zusammen über das Apostolat im Internet, also Gott im Web. Also dass man wirklich da auch die Foren nützt und aufbaut eben jetzt, es gibt sehr viel, um eben jetzt wirklich programmatisch Apostolat dort zu machen. In Heiligenkreuz haben wir eine geistliche Sportwoche, also wo ich jugendliche Burschen zusammenhole, die oft noch nicht einmal getauft sind, um die eben in Verbindung mit Gott zu bringen. Ich möchte euch ermutigen mit den Worten von Papst Johannes Paul II., dem Großen, dem Seligen, seid Apostel des dritten Jahrtausends. Ihr Älteren, die auch bei diesem Jugendvortrag wart, vor allem mal gegenüber euren Kindern, Enkelkindern, Verwandten und Freunden und ihr Jungen auch, traut euch ruhig, ihr seid jung, ihr seid fesch, ihr könnt's was. Ja? Also nehmt dieses Wort ernst, das am Schluss der Heiligen Messe der Priester uns sagt, auch wenn es in der deutschen Übersetzung nicht ganz so klingt, er sagt nicht, geht hin, endlich habt ihr einen Frieden von der Kirche, sondern er sagt eigentlich, ite missa est, geht, raus mit euch, ihr habt eine Sendung. Bringt Christus in die Herzen aller Menschen. Danke.